Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Final Countdown von Europe begrüße ich euch ganz herzlich zu meinem Podcast Soundcheck Politik. Ihr wisst, ich begrüße euch alle zwei Wochen zu Soundcheck Politik. Es geht dabei um die großen und kleinen Fragen der politischen Landschaft. Es geht aber auch um Musik. Es geht vor allem um meine Gäste. Und ich freue mich ganz besonders, heute einen ausgewiesenen Kenner der außenpolitischen Debatten, aber vor allem auch der europäischen Ebene begrüßen zu dürfen. Ich begrüße ganz herzlich den Vorsitzenden der Friedrich-Ebert-Stiftung, Martin Schulz. Lieber Martin, sei herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Andreas.
Ja, Martin, du hast es gehört, The Final Countdown von einer Band, die sich Europe nennt. Und in der Debatte um die Frage, wie sieht's eigentlich um Europa aus, merken wir ja, dass die Frage viele Menschen umtreibt. Wir hatten eine Europawahl, die im Juni diesen Jahres in zumindest einigen Ländern eine gewisse Verschiebung auch der politischen Wegmarken in Richtung rechts gezeigt hat. Wir haben in Europa Länder wie Italien oder auch skandinavische Länder, in denen jetzt Rechtspopulisten, teilweise auch Faschisten, Postfaschisten regieren. Und die Frage, die man dann stellen könnte, suffisant, ist es the final countdown für Europa? Wo geht Europa hin? Und deswegen, lieber Martin, die erste Frage an dich, wenn du die aktuelle politische Landschaft in Europa betrachtest, auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, einer bevorstehenden Präsidentschaftswahl in den USA, für wie stabil hältst du derzeit die Europäische Union und vor allem Deutschlands Rolle in der Europäischen Union?
Wir leben in einer turbulenten Zeit und ganz klar, wenn man The Final Countdown hört, und die Band Europa heißt, ist natürlich naheliegend, die Frage so zu formulieren, wie du das gemacht hast. Aber ich glaube, die Antwort ist auch ganz klar. Nein, es gibt keinen Final Countdown für die Europäische Union. Im Gegenteil, ich glaube, wenn wir einen Blick auf diese Union werfen, so schwerfällig sie in ihrer Entscheidungsfindung ist, so bürokratisch sie ja auch häufig ist und so reformbedürftig, umso mehr muss man gerade mit dem Blick auf das, was in den Vereinigten Staaten von Amerika läuft und mit Blick auch auf eine mögliche Präsidentschaft von Trump und einer Gefahr, die damit verbunden ist, dass der mit dem Putin-Deal macht zulasten der Ukraine, sich Folgendes vor Augen halten. Die große zivilisatorische Errungenschaft der Europäischen Union besteht nicht in der Richtung der Kommission oder des Europäischen Parlaments oder des Ministerrats. Europa ist keine Frage von Institutionen, sondern von Folgendem. Der Krieg ist, dass Europa nicht verschwunden ist. Im Gegenteil, wieder da. Auch auf dem Territorium der Europäischen Union. Aber der Krieg zwischen den Mitgliedern der Europäischen Union ist undenkbar geworden. Man muss sich das nur mal vorstellen, wenn ich in Moskau auf die Straße gehe und frage einen jungen Mann oder eine junge Frau, soll man vielleicht mal in ein anderes Land einmarschieren? Weiß ich nicht, ob der nicht vielleicht sagt, gute Idee. Wenn ich in Paris auf die Straße gehen würde oder in Berlin und würde jemanden fragen, soll man mal ein anderes Land, sagen wir mal die Deutschen oder die Franzosen angreifen oder soll man nach Italien einmarschieren, die würden ja einen Arzt anrufen und sagen, mir geht's nicht gut, dem Mann. Das heißt, der Krieg ist nicht verschwunden, aber er ist so weit zwischen den Mitgliedern der EU unmöglich gemacht, dass das Friedensprojekt Europäische Union, so schlecht es oft geredet wird, eigentlich in diesen Zeiten höher eingeschätzt werden muss denn je.
Das ist, glaube ich, etwas, was wir immer wieder mal auch in Erinnerung rufen müssen. Die Idee der Europäischen Union war ja eine nach dem Zweiten Weltkrieg, die klar den Frieden zwischen den Völkern in den Mittelpunkt gestellt hat. Wir nehmen jetzt ja aber auch wahr, und ich teile ja grundsätzlich deinen Optimismus, lieber Martin, aber wir nehmen ja wahr, dass in den europäischen Staaten durchaus politische Kräfte stärker werden, die zurück in den Nationalstaat, in den Nationalismus wollen, die zurück wollen, auch in die Grenzen, welcher Zeit auch immer, und die auch durchaus, nicht ohne Grund, auch gewisse Finanzströme in Richtung Moskau haben, beziehungsweise aus Moskau in diese Länder. Wenn wir die AfD anschauen, wenn wir Frau Meloni in Italien anschauen und auch das, was um ihre Partei herum entsteht, hast du da nicht eine Befürchtung, dass dieser Gedanke Europa als Friedensunion ja nun bald 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein Stück weit an Bindungskraft verliert, weil Teile dessen, was wir jetzt ja auch in den neuen Bundesländern gehört haben, im Kontext der Landtagswahlen, war ja durchaus unter, ich sage es mal, demokratischen, aber vor allem auch unter liberalen Gesichtspunkten durchaus fragwürdig. Wie betrachtest du diese Veränderung in den Staaten der Europäischen Union?
Es ist so, wie du das gerade beschrieben hast. Das ist richtig. Und die Leute, die den Hass, die Intoleranz, so eine Vertreibungsfantasie wie diese Remigrationsdebatte, die man da in Potsdam gehört hat von AfD-Funktionären, wenn man diese Hetze gegen Minderheiten sich mal genau vor Augen führt und mal genau hinhört, dann ist das ja die Rhetorik der 20er und 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Das ist ganz klar die Rhetorik der Leute, die Europa und Deutschland schon mal in einen Abgrund getrieben haben. Und das Interessante ist, in den Programmen all dieser Parteien steht ein gemeinsames Ziel, die Zerstörung der Europäischen Union. Ganz klar. Insofern ist deine Beschreibung richtig. Ich rate aber immer auch dazu, sich die Dinge genau anzuschauen. Wenn eine Partei irgendwo 20% bekommt, die rechtsextremistisch ist, dann ist das 20% zu viel. Das bedeutet, dass 80% gegen sie sind. Und ich glaube, dass es ganz entscheidend darauf ankommt, dass wir eine Strategie durchkreuzen. Das wollen sie, dass alle 80% sich so zusammenschließen gegen sie. Und damit es diese Stellung gibt, wir und alle anderen. Das ist das, was die Rechtsextremisten wollen. Das Kunststück in dieser Zeit ist, dass wir Lösungen liefern auf der Grundlage kontroverser Debatten zwischen demokratischen Wettbewerbern, im gegenseitigen Respekt für unterschiedliche Meinungen, aber dass wir am Ende auch tatsächlich liefern. Denn wenn wir uns nur darauf beschränken, zu sagen, unser gemeinsamer Nenner ist gegen die AfD, statt zu sagen, unser gemeinsamer Nenner ist Wohlstand, unser gemeinsamer Nenner sind niedrige Mieten, unser gemeinsamer Nenner ist eine bessere Schulbildung, unser gemeinsamer Nenner ist Frieden. Und wir liefern das dann auch, dann haben die Rechtsextremisten keine Chance. Und was die internationale Ebene angeht, die internationale, der Ultranationalisten, die funktioniert nicht. Ich mache das mal mit zwei Beispielen. Natürlich haben Marine Le Pen und Giorgia Meloni eine gleiche nationalistische Rhetorik, aber die macht an der italienisch-französischen Grenze Halt, wenn es um Migranten geht. Dann sagt nämlich die Le Pen, nee, Giorgia Meloni, du kannst deine Migranten mehr halten. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, die deutschen Neofaschisten, die da in dieser sogenannten Allianz Alternative für Deutschland, also für mich ist das eigentlich eine Schande für unsere Republik, sich zusammengefunden haben. Die sind so rechts, dass wenn ihr Spitzenkandidat bei der Europawahl, dieser Herr Kras, sagt, ja nicht alle Mitglieder der Waffen-SS waren Verbrecher, kann kein Italiener oder Italienerin, keine Französin, kein Franzose, so rechts sie auch sein mögen, mit Blick auf unsere Vergangenheit auch nur ein Stück mit denen zusammenarbeiten. Also das funktioniert so ohne weiteres nicht und das sollte uns eigentlich optimistisch machen, dass wir sehr wohl gegen die gewinnen können.
Das ist, denke ich, eine wichtige These, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es dort auch irgendwie eine homogene Gruppe gibt auf diesem, ich sage jetzt mal, ganz rechten politischen Feld. Aber, und das ist ja was auch viele Menschen umtreibt, diese Entwicklungen in den einzelnen Ländern können natürlich in Summe die Bindungskraft der Europäischen Union ein Stück weit schwächen, wenn es um Integrationsbemühungen geht, wenn es um gemeinsames Handeln geht, zum Beispiel gegenüber Russland. Also ich weiß ja noch, wie du dich mal mit einem Herrn Berlusconi, ich sage jetzt mal, in der Wolle hattest und er hat dich ja auch mit entsprechenden Schimpfwörtern belegt. Gleichzeitig stellen wir fest, dass ein Viktor Orban aus einem, ich sage jetzt mal, einem der ersten Länder des östlichen Lagers, das ja in die Freiheit ging, das eine liberale Gesellschaft wurde, dann wieder Stück für Stück die Dinge zurückgedreht hat. Also die Frage, kann uns tatsächlich dieses Thema aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, nicht gleich im Sinne einer Diktatur, aber einer, Orban nennt es ja illiberale Demokratie, so wie wir es ja in Polen auch erlebt haben, dass eine Peace-Partei Rechtsstaat aushöhlt, hast du nicht die Sorge, dass in einzelnen der europäischen Länder durch solche Phänomene zumindest die Bindungskraft und damit die Schlagkraft der Europäischen Union nach außen auch geschwächt werden könnte?
Doch, die Sorge habe ich sehr wohl und sie ist ja auch berechtigt. Was ja gerade schon an einigen Beispielen beschrieben, wie gefährlich das ist. Natürlich hat die Regierung von Kaczynski, natürlich hat die Regierung von Orban versucht, rechtsstaatliche Instrumente in Polen von innen her auszuhöhlen. Das ist ja sowieso ein Mechanismus moderner rechtsextremistischer Parteien, die Institutionen der Republik zu erobern, um sie von innen aus dann lahmzulegen. Das ist aber gescheitert, machen wir uns keine Illusionen. Donald Tusk hat mit einer breiten Koalition proeuropäischer Kräfte einen breiten Sieg errungen in Ungarn in Polen gegen diese Politik. Und in Ungarn ist es so, dass Viktor Orban zum ersten Mal innenpolitisch richtig massiven Gegenwind bekommen hat bei der Europawahl. Er hat da jetzt richtige Opposition gegen sich und gleichzeitig hat die Europäische Union auch ein Instrument. Es ist ja nicht so, dass wir machtlos wären. Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft. Das sind souveräne Staaten, die sich auf der Grundlage des gemeinsamen völkerrechtlich verbindlichen Vertrages zu gemeinsamen Prinzipien verpflichtet haben, haben Organe und Institutionen geschaffen, unter anderem auch den Europäischen Gerichtshof, der diese gemeinsamen Prinzipien im Falle der Verletzung der Prinzipien durchsetzen muss und sanktionieren muss. Das tut er ja auch. Und bisher hat Orban, macht das mal an diesem Beispiel fest, zwar immer groß lamentiert, aber keine einzige Sanktion gegen Russland blockieren können, weil er weiß, dass er so isoliert in der Europäischen Union ist, dass er es nicht leisten kann. Deshalb wird umgekehrt ein Schuh draus. Die können sich innenpolitisch bis zu einem bestimmten Maße erlauben, den Rechtsstaat in Frage zu stellen. Aber spätestens, wenn die europäische Ebene erreicht ist, können sie das nicht mehr. Von daher glaube ich, dass die Bindungskraft Schaden nehmen kann, aber die Durchsetzungsfähigkeit der EU, was ihre demokratischen Prinzipien angeht, ist eigentlich in den letzten Jahren doch deutlich unter Beweis gestellt.
Und wenn wir jetzt mal gerade direkt vor der eigenen Haustüre schauen, wir haben in Österreich demnächst die Nationalratswahlen. Das Thema dort einer ÖVP-Grünen-Regierung, die sich ja offensichtlich nicht mehr so ganz gern haben. Da wird ja jetzt auch heftig spekuliert, was könnte nach der Wahl eine mögliche Regierungskoalition sein. Wir wissen, dass in Österreich die ÖVP auch schon mit der FPÖ koaliert hat. ÖVP und FPÖ liegen wohl nach den neuesten Prognosen und Umfragen etwa gleich auf. Die SPÖ knapp dahinter. Wie schaust du bist ja ein Kenner der europäischen Szene und auch der, ich sage jetzt mal, insbesondere unserer Schwesterparteien in den umliegenden Ländern. Wie siehst du aktuell die Situation in Österreich? Hast du da eine Einschätzung, ob dort eine FPÖ möglicherweise ein weiteres Glied in dieser Kette sein könnte?
Ich glaube, dass der Herr Kickl, der Führer der FPÖ, nicht Bundeskanzler werden wird. Kann sein, dass er stärkste Partei wird, aber es gibt schon in dem Land eine ähnliche Entwicklung. Die radikalisierte FPÖ, die sich ja unter der Führung von diesem Kickl immer weiter radikalisiert hat und die ja, das muss man auch einfach mal feststellen, das Wunder geschaffen hat, dass all diese Korruptionsskandale des Herrn Strache, der ja vorher der Führer der FPÖ war, wo ja die Kurz-Strache-Koalition dran gescheitert ist, dass das alles vergessen ist. Und das zeigt, dass es schon ein Wählerpotenzial von Hardcore-rechtem Wählerstamm gibt, denen das alles egal ist. Und davon profitiert er, der Herr Kickl, aber er hat keinen Partner. Umgekehrt ist es so, du hast darauf hingewiesen, dass die schon einmal miteinander koaliert haben, aber da war der Führer der Koalition Wolfgang Schüssel, die ÖVP, war zwar leicht hinter der FPÖ damals, aber Haider hat gesagt, um regieren zu können, soll der Schüssel Bundeskanzler werden. Das wird jetzt sicher, ganz sicher nicht passieren. Von daher kann man die jetzige Situation nicht mit damals vergleichen. Ich glaube, dass wir nach der Wahl in Österreich erleben werden, dass es eine Bildung einer Regierung geben wird, die sich den europäischen Werten verpflichtet fühlt. Und da kann der Herr Kickl nicht zugehören. Ich glaube, es wäre, das muss man auch sagen, für die ÖVP nicht ratsam für diese Partei. Gut, das ist jetzt nicht mein Anliegen. Das Schicksal der ÖVP berührt mich nur bedingt, aber das Schicksal Österreichs schon. Ich glaube, es wäre für die ÖVP nicht ratsam, sich in einer Regierung des Herrn Kickl als Juniorpartner und dessen Prärogative zu unterwerfen. Deshalb glaube ich, dass es da zu anderen Koalitionsbildungen kommen wird. Aber Andreas, nochmal, wenn es zu dieser anderen Koalitionsbildung kommt, dann muss diese Koalition die Alltagsprobleme der Menschen adressieren und sich nicht darauf einlassen, die Identitätsdebatte, wir, die Anständigen gegen euch, den Block, sondern man muss über Mieten, über Bildung, über Gesundheitsvorsorge, über Stadt-Land-Gefälle geredet werden und konkrete Antworten gegeben werden. Dann gräbt man denen am besten das Wasser ab.
Das ist
exakt. Übrigens, wenn ich noch einen Satz sagen darf, ich war in der vorvergangenen Woche in Österreich, in einer Region, in der es zu massiven Überschwemmungen gekommen ist, und wo dann natürlich plötzlich die Behauptungen des Herrn Kickl, der Klimawandel sei eine Erfindung von Linken, ad absurdum geführt wurde. Ich glaube, dass dieses Unwetter der FPÖ schon in die Wahlkampfstrategie gehagelt hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das glaube ich sofort und ich bin vollkommen deiner Meinung, dass es nicht reicht, einfach nur gegen die irgendwie zu sein aus moralischen Gründen, sondern die Menschen müssen sehen, dass die Regierungen, der Staat handlungsfähig ist und Probleme löst. Ich habe nicht ohne Grund nach Österreich gefragt, Martin. Es gibt ja das Buch »Wenn Demokratien sterben« und da vertreten die Autoren die These, dass vor allem auch die konservativen Parteien für den Erhalt der liberalen Demokratien wichtig seien. Und wir haben das ja auch durchaus an Beispielen erlebt im skandinavischen Bereich, dass Konservative, ich sage jetzt mal, mit Rechten paktiert haben. Wir haben das auch jetzt in den Niederlanden gemerkt, als die Konservativen ja aus Angst, aus Panik im Wahlkampf angefangen haben, das Gleiche zu erzählen, wie zum Beispiel dieser rechtsradikale Wilders. Und wer wurde gewählt? Wilders. Und ich habe so manchmal, und ich wollte den Schwenk jetzt auch in unsere innenpolitische Debatte machen, nämlich die Art, wie wir über Probleme reden. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich Herrn Kretschmer gehört habe im Wahlkampf in Sachsen, wenn ich auch manche Sätze von Herrn Merz höre, dass da zumindest der ein oder andere schon der Verlockung unterliegt, diese Themen auch politisch, machtstrategisch einsetzen zu wollen, soll nicht heißen, diese Themen nicht zu diskutieren. Aber eine Frage, wie ich bestimmte Themen diskutiere, ist doch wahrscheinlich auch wichtig für eine innenpolitische Debatte, vor allem für eine lösungsorientierte Debatte. Deswegen die Frage an dich jetzt mal auf unsere Situation in Deutschland bezogen. Wie betrachtest du gerade vor dem Hintergrund, ich sage jetzt mal, die aktuellen Aussagen aus CDU und auch aus CSU?
Ich glaube, du hast das sehr richtig beschrieben. Wann immer konservative Parteien sich der Rhetorik und der Strategie von Rechtsextremisten anpassen wollen, in dem Glauben, damit würden sie denen die Wähler abspenstig machen, irren sie sich. Dann wählen die Leute das Original, nicht die Kopie. Das ist ein Fehler, den viele Konservative bisher gemacht haben. In der Versuchung ist zum Beispiel Manfred Weber, dieser Fraktionsvorsitzende der EVP im Europaparlament, der ja ständig irgendwie versucht, nach rechts zu blinken. Das wird nicht funktionieren. Und wenn ich mir Merz und auch Söder anhöre, muss man schon sagen, Leute, seid vorsichtig mit dem, was ihr da macht. Was die nicht begriffen haben, nach meinem Dafürhalten, ist das Ziel der AfD zum Beispiel in Deutschland, ist ja nicht, die Linken zu überzeugen. Das werden sie nicht uns, Sozialdemokraten oder andere Parteien, die Grünen, werden sie nicht überzeugen. Ihr Ziel ist die Zerstörung der CDU. Und damit Sie auf der rechten Seite das Sagen haben, deshalb wären Unionspolitiker gut beraten, nicht den Versuch zu unternehmen, sie zu kopieren. Der Satz, die Migration ist die Mutter aller Probleme, stammt übrigens von Horst Seehofer, dem damaligen CSU-Vorsitzenden. Und das war schon damals ein Fehler. Ich will das noch an zwei Beispielen klar machen. Wenn die Deutsche Bahn nicht pünktlich kommt, ärgert uns das alle. Aber das ist nicht die Schuld der Migranten. Wenn die medizinale Versorgung in ländlichen Bereichen nicht gut funktioniert, ist das keine Migrantenschuld, sondern dass wir halt so wenig Ärzte haben, die in die Fläche gehen. Die Vertreibung von Migranten macht die Bahn nicht schneller und die medizinale Versorgung im ländlichen Raum wird auch nicht dadurch besser. Deshalb noch einmal, gerade für uns als Sozialdemokraten gilt, die Alltagsprobleme der Menschen zu adressieren und ihr Leben ein bisschen besser zu machen, ist das beste Mittel gegen die hetzerische Rhetorik der Rechtsextremisten.
Herzlichen Dank, lieber Martin. Wir sind jetzt am Ende des ersten Teils. Wir haben jetzt einen kleinen Soundwechsel, dieses Mal mit Sebastian Kühni, meinem Landtagskollegen aus Weinheim. Sebastian wird uns ein paar Gedanken zu unserem heutigen Thema sagen und wir sind gleich wieder da.
Der Soundwechsel.
Lieber Andi, lieber Martin, ihr habt ja den Grundpfeiler der europäischen Zusammenarbeit schon genannt, den Frieden. Und genau dieser Friedensauftrag war auch so mein erster Bezug zur europäischen Zusammenarbeit. Denn meine französischen Großeltern haben bei Verdun gelebt. Gelebt, nicht weit von den Schlachtfeldern entfernt. Und diese Bilder waren sehr präsent in meiner Kindheit. Als Kind habe ich mir dann irgendwann die sorgenvolle Frage gestellt, was passiert eigentlich mit unserer Familie, wenn wieder Krieg zwischen den Ländern meiner Eltern herrscht? Auf welcher Seite stehen wir? Und meine Eltern haben damals eine fantastische Antwort gegeben, die meine europäische Flamme entzündet hat. Sie haben zu mir gesagt, dass sich die Länder Europas zusammengeschlossen haben, weil sie aus den Kriegen der Vergangenheit gelernt haben und eine Gemeinschaft gebildet haben, in der Streit nicht mehr auf dem Schlachtfeld, sondern in Gesprächen gelöst wird. Die EU. Deswegen ist mir Dialog auch so wichtig für unser Europa, aber auch für unsere Demokratie. Ich bin der Überzeugung, wir müssen immer miteinander im Gespräch bleiben. Denn wenn man sich gegenseitig kennenlernt, dann steigt das Verständnis, das Gegenseitige, und das ist Grundlage für jede Konfliktlösung. In Europa sehe ich da die Städtepartnerschaften ganz wichtig, weil wir eben dort Menschen in anderen Ländern persönlich kennenlernen und dann greift die Verallgemeinerungstaktik der Extremisten und der Populisten nicht mehr, wenn sie von den Französinnen, den Polen oder den Ausländern sprechen. Und die EU ist eben genau die Garantin für diesen permanenten Dialog in Europa. Sie fördert diesen Dialog, aber sie fordert ihn auch ein, auch zwischen Regierungen, die sonst vielleicht nicht miteinander sprechen würden. Und unsere aktuellen Herausforderungen wie die Transformation oder den Klimawandel, aber auch unsere Sicherheit, unseren sozialen Zusammenhalt, werden wir nur schaffen, wenn wir miteinander sprechen und miteinander handeln. Und deswegen ist unsere Zukunft eine europäische.
Ja, und wir sind nach dem Soundwechsel wieder an Bord. Wir haben Martin Schulz zu Gast. Martin, wir haben natürlich aus europäischer Sicht einen nicht unspannenden Herbst vor uns. Die Landtagswahlen liegen zwar inzwischen hinter uns, aber wir haben in den Vereinigten Staaten von Amerika eine US-Präsidentschaftswahl. Und die dürfte ja nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte Europäische Union natürlich von einer gewissen Bedeutung sein. Ich würde von dir erstmal gerne wissen, Martin, und ihr habt ja als Friedrich-Ebert-Stiftung weltweit auch eure Auslandsbüros und habt sehr viele Sensoren, um die Entwicklungen in den verschiedenen Staaten, auch den Regionen der Welt zu fühlen, zu spüren und rechtzeitig zu erkennen. Wie nimmst du im Moment die Diskussion in den Vereinigten Staaten, auch die Polarisierung war? Und wenn das überhaupt möglich ist, hast du schon irgendwie eine Prognose, wie diese Geschichte ausgehen könnte? Wir haben ja noch einige Wochen bis zur Wahl.
Ich glaube, dass die Polarisierung, die Trump begonnen hat, ja schon in seinem Wahlkampf vor seiner ersten Wahl zum Präsidenten, die Hetze, die er damals schon gegen alle innerhalb seiner eigenen Partei, die nicht seiner Meinung waren, und gegen seine Gegenkandidatin Hillary Clinton damals angefangen hat. Die haben die verfeinert, die haben die weiterentwickelt, mit der Weiterentwicklung auch der sozialen Netzwerke und der in diesen möglichen Verbreitung von Propaganda, von Hetze, von Herabwürdigung von politischen Gegnern, haben die eine Atmosphäre geschaffen und natürlich auch während seiner Präsidentschaft ganz konkret, die das Land in einer Art und Weise polarisiert hat, wie die USA das vorher nicht kannte. Das macht ja nicht an den Grenzen der Vereinigten Staaten von Amerika halt. Das ist ja exportiert worden weltweit und was eben Silvio Berlusconi genannt. Berlusconi war eigentlich schon ein sehr früher Trump, weil die Kombination aus politischer, ökonomischer und medialer Macht konzentriert auf eine Person Demokratie unterwandernd ist. Das war bei Berlusconi so und in einer bestimmten Art und Weise sind ja all diese autoritären Leute, ob das jetzt zum Beispiel der Orban ist oder Erdogan ist, das sind ja alles, auch Trump, eigentlich Resultate dieser Entwicklung, die damals begonnen hat. Trump hat es perfektioniert. Mein Eindruck ist, mit der Nominierung von Kamala Harris gibt es einen Schwung für die Demokratische Partei. Das Ding ist nicht entschieden. Das glaube ich auch nicht, auf keinen Fall. Aber es gibt eine zunehmende Anzahl von Menschen, die natürlich auch in den Vereinigten Staaten von Amerika kapieren, dass dieser Mann ein Demokratiefeind ist. Und selbst konservative Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika sind am Ende doch nicht bereit, die republikanischen Errungenschaften der Vereinigten Staaten von Amerika diesem Egomanen zu opfern. Und deshalb, das wird ein knappes Rennen, aber ich glaube, dass Kamala Harris am Ende die Nase vorne haben wird. Du verwiesst auf unsere Expertise, die wir als Ebert-Stiftung durch unsere vielen Auslandsbüros haben. Es gibt eine ganz interessante Gemeinsamkeit weltweit, die den amerikanischen Wahlkampf möglicherweise entscheiden kann. Es gibt so eine Tendenz, dass Männer rechts wählen und Frauen überwiegend links. Und ein Thema, das bei den Frauen weltweit eine große Rolle spielt, ist ihr Selbstbestimmungsrecht, verbunden mit der Abtreibungsdebatte. Und da hat Trump schwere Fehler gemacht in den USA. Denn das ist selbst für konservative Frauen in den USA. Wir haben jetzt gerade diese tragischen Todesfälle mit verweigerter medizinaler Hilfe bei Schwangerschaften gesehen. Ich glaube, dass das am Ende den Ausschlag geben kann. Und es wäre für die Welt, seien wir offenen Segen, wenn dieser Mann nicht zum zweiten Mal Präsident der USA würde.
Das, glaube ich, ist eine Mehrheit bei uns, die das deutlich unterschreiben würde. Es sind ja wieder nur die Stimmen von ganz rechts, auch in unserem Parteienspektrum, die sich dann diesen Trump als Präsidenten wünschen. Aber ich glaube, das sind die Kräfte, die ja wollen, dass die liberalen Demokratien delegitimiert werden. Und deswegen, glaube ich, muss allen Demokratinnen und Demokraten auch in unserem Land klar sein, welche Gefahren da drin stecken. Aber ich drehe es jetzt mal um. Wenn wir uns vorbereiten wollen und wir wissen es nicht, wir haben es nicht in der Hand, ob Trump Präsident wird, aber wenn entweder dieses Jahr oder irgendwann in der Zukunft Amerika eben nicht mehr der Partner ist, den wir uns wünschen und den wir ja seit Jahrzehnten kennen, dann müssen wir doch, und das ist die These, die du ja ganz zu Beginn auch vertreten hast, dann müssen wir doch als Europäer gerade jetzt besonders die Europäische Union hochhalten und versuchen, sie auch handlungsfähig zu halten. Und deswegen, die SPD hat ja, und das ist jetzt kein Zufall, genau vor 100 Jahren schon oder knapp 100 Jahren, 1925 in Heidelberg, das sogenannte Heidelberger Programm beschlossen, die Vereinigten Staaten von Europa. Und deswegen meine Frage an dich, wir haben ja jetzt zuletzt die Entwicklungen in Frankreich gesehen. Wir haben gesehen, dass dort, ich sage jetzt mal, Frau Le Pen noch mal verhindert werden konnte, aber jetzt ein Konservativer von Macron zum Premierminister gekürt wurde, dass wir in Großbritannien, und ich halte den Brexit nach wie vor für einen historischen Fehler, wir eine Labour-Regierung haben. Siehst du eine Chance, dass in diesen europäischen Ländern, trotz der innenpolitischen Veränderungen, die Einsicht wächst, dass wir nur als Europäische Union in dieser zukünftigen Weltkarte, auf der einen Seite China, ein militaristisch auftretendes Russland, auf der anderen Seite ein Amerika, das vielleicht zukünftig nicht mehr für unsere Verteidigung in dem Maße eintritt, wie wir es bisher kennen, siehst du dort genügend proeuropäische Kräfte, die die Europäische Union wirklich dann stärker machen wollen, als wir es heute haben?
Ja, das würde ich mit einem eindeutigen Ja beantworten. Es ist schon so, dass auch die Rechtsextremisten, auch die erzkonservativen Europaskeptiker zwischenzeitlich eins kapiert haben. Der interkontinentale Wettbewerb, in dem wir stehen, ist nicht nur ein ökonomischer, nicht nur ein ökologischer Prozess von Druck auf die Staaten der Europäischen Union, sondern es ist ein ökonomisch politischer Prozess. Ich versuche das mal an einem praktischen Beispiel klarzumachen. Der europäische Binnenmarkt, der über 400 Millionen Europäerinnen und Europäer in 27 Ländern der EU, die dem Binnenmarkt angehören, bilden den reichsten Wirtschaftsraum der Welt. Den größten und zugleich reichsten Wirtschaftsraum der Welt. Und deshalb glaube ich, dass wenn wir uns gegen China und die subventionierte Industrie in China verteidigen wollen, wenn wir nicht wollen, dass mit dem sogenannten Inflation Reduction Act in den Vereinigten Staaten von Amerika, also verkürzt, das ist eine Staatssubventionspolitik für amerikanische Konzerne, wir in die Defensive gedrängt werden, dann wird das nicht reichen, dass ich da Luxemburg gegen werde oder Malta oder Österreich alleine, sondern auch Deutschland alleine nicht. Dann brauchen wir die Kraft Europas. Das kapieren auch konservative Politiker, was man am Beispiel von Giorgia Meloni sehen kann, die ja natürlich in ihrem Wahlkampf große europaskeptische Töne gespuckt hat und seit sie Ministerpräsidentin ist, auf die enge Zusammenarbeit der drei G7-Staaten, Italien, Frankreich, Deutschland, innerhalb der EU drängt, weil sie weiß, die Kraft, die ökonomische Kraft dieser drei Staaten hilft auch Italien, ökonomisch im Wettbewerb und im Wettbewerbsdruck zu bestehen. Von daher glaube ich, ja, es gibt schon eine grundsätzliche Möglichkeit, die Europäische Union so zu stabilisieren, weil immer mehr Leuten auch klar ist, ohne die wirtschaftliche Kraft, die Europa als gemeinsames Projekt von 27 Staaten entwickeln kann, ohne diese Kraft ist jedes einzelne Land zu schwach.
Ich glaube, das Thema Europa wurde jetzt gerade durch den Angriff Russlands auf die Ukraine viel noch mal ganz konkret bewusst, weil die Frage ja auftauchte, sind wir Deutschland in der Lage, uns selbst zu verteidigen? Wir kennen ja die Debatten, wir kennen auch die Aussagen von Boris Pistorius, die von Olaf Scholz beschworene Zeitenwende und vor allem die Investition in die Bundeswehr kommt ja auch nicht von ungefähr. Das heißt, aus außensicherheitspolitischer Sicht, glaube ich, haben viele Menschen verstanden, dass dieses gemeinsame Vorgehen Sinn macht. Ich möchte aber die ökonomische Dimension nochmal ansprechen, die du ja gerade auch genannt hast. Wir haben jetzt Akteure auf der Welt, China vorneweg, natürlich mit einem staatlichen Dirigismus in der Wirtschaft. Wir haben die Vereinigten Staaten mit stark interventionistischen Aktionen, Inflation Reduction Act. Wir haben aber eine Europäische Union, und ich spreche jetzt mal aus baden-württembergischer Sicht, die zum Beispiel im Moment den Wettbewerb der europäischen Mitgliedstaaten untereinander in den Mittelpunkt rückt, Thema EU-Beihilfenrecht. Ein Land wie Baden-Württemberg, das auch erhebliche Investitionen braucht. Wir haben hier 32% Wertschöpfung aus der Industrie und die Unternehmen müssen auf Klimaneutralität umgestellt werden. Da ist für mich die Frage, ist diese Sichtweise der Europäischen Union, die wir bisher hatten, nämlich den Wettbewerb innerhalb der Union sozusagen auszutarieren, noch die richtige? Ich möchte es nicht eliminieren, aber die Frage, unsere Wettbewerbsfähigkeit nach außen gegenüber den USA, gegenüber China, gegenüber anderen Akteuren, muss nicht auch das Stärken der Stärken der Europäischen Union in Zukunft mehr in den Mittelpunkt rücken, als es in der Vergangenheit der Fall war?
Ja, eindeutig. Ich bin seit vielen Jahren ein Skeptiker gegenüber der Wettbewerbspolitik der Europäischen Union, die sich ja auch nicht als ein in sich geschlossenes Ganzes darstellt. In der Kommission in Brüssel hast du zwei Denkschulen. Die einen, die nicht eher Ruhe haben, bis sie alles reguliert haben. Die anderen, die nicht eher Ruhe haben, bis sie alles dereguliert haben. Also da muss ja eine Linie rein. Ich versuche das mal an zwei Beispielen klarzumachen. Du weißt, als langjähriger erfahrener Landespolitiker, als ehemaliger Kultusminister, sehr um die Notwendigkeit, Schulen modern zu halten und auf den letzten Stand zu bringen. Wenn in Heidenheim, das liegt dir ja jetzt in ganz besonderer Weise am Herzen, der Bürgermeister oder der Oberbürgermeister seine Schulen mit neuen Fenstern ausstatten muss, weil die alten nicht mehr funktionieren, warum muss der Mann eine europaweite Ausschreibung machen? Warum kann man nicht sagen, das reicht, wenn es regionalwirtschaftliche Ausschreibungen gibt? Warum ist es so, dass wir den europäischen Binnenmarkt offen halten, mit Zugang für Unternehmen in anderen Teilen dieser Erde, die dort subventioniert werden, mit einer subventionierten und damit billigeren Produktion auf unseren Markt kommen können als unsere eigenen Unternehmen. Das kann er natürlich mit Zöllen versuchen zu bekämpfen. Dann hast du immer die Gegenantwort. Dann zahlt ihr auch Zölle, wenn ihr auf unseren Markt kommt. Warum kann man nicht die Wettbewerbsbedingungen unserer Unternehmen anpassen, indem unsere Unternehmen eben auch, wenn sie Probleme haben, gestützt werden? Da gibt es aber die Konservativen, auch in Baden-Württemberg, die sagen, Löhne runter, längere Arbeitszeiten, weniger Urlaub. Das okay ist das alte Rezept, das nie funktioniert. Ich bin der Meinung, dass wir eine Industriepolitik betreiben müssen, die unsere Automobilindustrie, unsere Chemieindustrie, unsere Anlagenproduktion, unsere Forschung, auch unseren Stahl wettbewerbsfähig macht. Und wenn die dazu Zeit brauchen, um umzurüsten, dann sollten wir sie mit staatlichen Mitteln dabei unterstützen. Und dass dann ein Wettbewerbskommissar kommt und oder Kommissarin kommt und sagt, nee, das dürft ihr nicht, das geht nicht. Deshalb glaube ich, dass die Reform der Wettbewerbspolitik im Inneren der Europäischen Union dringend erforderlich ist. Aber da wir beide ja auch Sozialdemokraten sind, will ich eine Sache auch an unsere eigene Adresse sagen. Die Linke in Europa insgesamt hat in vielen Ländern sich gegen Handelsverträge mit anderen Teilen der Welt immer gewehrt. In diese Handelsverträge hätte man aber sehr wohl reinschreiben können, dass unsere Wettbewerber in anderen Kontinenten unsere sozialen Standards, die ökologischen Standards, die menschenrechtlichen Standards auch respektieren müssen, wenn sie Zugang auf unseren Markt haben wollen. Da haben wir im vergangenen Jahrzehnt statt darüber über Chlorhühnchen diskutiert. Dann sollten wir uns nicht wundern, wenn wir nicht so besonders glaubwürdig sind. Das hat sich jetzt geändert. Lars Klingbeil hat da für die SPD eine völlig neue Richtung. Übrigens auch dank der Unterstützung von Leuten wie dir im Parteivorstand ausgegeben. Olaf Scholz macht, wie ich finde, eine sehr, sehr richtige Politik, indem er genau in diese Regionen reist und Deutschland als einen Partner dieser Regionen erscheinen lässt. Aber nicht um jeden Preis, sondern schon auch um Wettbewerb auf gleicher Augenhöhe und mit fairen Bedingungen. Also von daher ganz klar die europäische Wettbewerbspolitik, die sozusagen ideologisch jede Art von Unterstützung unserer Industrie verbieten will, ist falsch.
Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Abrundung unseres Gesprächs, lieber Martin. Du hast eine, finde ich, sehr zupackende Perspektive aufgezeigt, in die wir auf europäischer Ebene gehen müssen. Ich glaube, wir müssen auch diese zupackende Art haben, die Ärmel hochkrempeln und einfach loslegen, was unsere sozialdemokratische Partei angeht. Ich nehme jetzt deinen Hinweis auf mein schönes Heidenheim auf, nämlich den Fußball. Wir müssen auch beim 1. FC Köln, bei deinem Herzensverein, die Ärmel hochkrempeln und wieder schauen, dass das was wird. Ich glaube, wir dürfen uns nicht runterziehen lassen von diesen Weltuntergangsszenarien, die ja vor allem diejenigen verbreiten, die ein anderes System, andere politische Verhältnisse wollen. Lasst uns den Leuten wieder Mut geben durch eine handlungsfähige Europäische Union. Und da braucht es auch Leute wie einen Martin Schulz, von dem ich weiß, dass er für dieses Thema nach wie vor brennt. Lieber Martin, ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute zum Gespräch bei uns warst.
Ich darf dir danken, Andreas. Auch danke, dass du nicht weiter auf das Thema 1. FC Köln eingegangen bist. Wir steigen wieder auf und dann treffen wir uns beim nächsten Mal in Heidenheim oder in Köln.
Das wäre ein wunderbarer Anlass, uns wiederzusehen. Und jeder weiß es, der meinen Podcast hört, das ist immer der Abschlusssatz. It's a long way to the top if you wanna rock and roll von AC/DC. Und ich glaube, das gilt für alle, die sich davon angesprochen fühlen. Wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter meinem Namen Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir einfach an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich freue mich, dass ihr heute dabei wart. Wünsche euch allen noch alles Gute und bis zur nächsten Folge von Soundcheck Politik.